Wir sind ja in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, respektive Auffahrt. Ostern ist schon ziemlich lange her, oder? Manchmal scheint es, ja, das ist schon für die einen vielleicht nicht, aber für die anderen ist eine ziemlich lange Zeit. Und in dieser Zeit, wenn wir zurückgehen, hat Jesus ja sich seinen Jüngern offenbart. Und ich möchte aus Johannes 21 lesen, mal Vers 1 und 2. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Es war ja so, dass Jesus nach seiner Auferstehung den Frauen eine Mitteilung machte. Matthäus 28, Vers 10 lesen wir das, da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Also Jesus hat schon an Ostern den Frauen den Auftrag gegeben, geht zu den Jüngern und schickt sie nach Galiläa. Auch der Engel hat diese Botschaft gegeben. Und die Frauen haben das ausgerichtet, die wussten irgendwie, wir müssen nach Galiläa, dort wird uns Jesus begegnen. Es gibt keine Ortsangabe, Galiläa ist ziemlich groß. Es gibt auch keine Zeitangabe, wann Jesus dann ihnen erscheinen wird, keine Ahnung. Was klar ist, offenbar waren sie mindestens eine Woche in Jerusalem. Warum wissen wir das? Eine Woche sind sie ganz sicher in Jerusalem geblieben. Ja, am Auferstehungstag lesen wir, das war ja für uns der Sonntag, ist Jesus ihnen am Abend erschienen. Und was war eine Woche später? Genau. Das war die Geschichte mit Thomas, der war nicht dabei am Auferstehungstag, und Jesus hat ihn eine Woche warten lassen, und eine Woche später hat er sich ihnen wieder gezeigt, und Thomas war auch dabei. Von daher können wir annehmen, das war noch in Jerusalem, weil es so beschrieben ist. Und dann hat sich Jesus ihnen noch einmal gezeigt. Wir wissen nicht, wann das genau war. Es war doch immerhin zwischen, wenn wir jetzt diese Woche abziehen, bis Auffahrt ist immer noch ein Monat. Ist ja 40 Tage zwischen Ostern und Auffahrt. Und zwischen Ostern und Pfingsten sind es dann 50 Tage. Also irgendwie ein ganzer Monat, wo die einfach warten. Und ich vermute, es war ein Monat, ja, da hat es sehr viel zu verarbeiten gegeben. Manchmal führt uns Jesus in so Zeiten, wo einfach nicht gerade viel läuft, so ziemlich unausgefüllt. Einfach warten. Die Jünger waren vorher ungefähr 3 Jahre mit Jesus zusammen und sie sind nicht mehr dieselben, wie sie vorher waren. Gerade der Petrus, der hieß Simon. Simon ist ein schöner Name von Gott erhört. Simon auf Hebräisch. Wunderbar. Von Gott erhört. Und er bekam einen neuen Namen, Petrus, der Stein, respektive der Fels. Und er hat viel, er und seine Kollegen, ja, die haben sehr viel in dieser Zeit gelernt. Da stehen einige heldenhaften Geschichten, was sie alles erlebt haben, wie sie begeistert waren, weil Kranke gesund wurden, sogar böse Geister ausfuhren und sie waren begeistert. Und dann gibt es auch wieder die anderen Geschichten, gell, wo dann Petrus Jesus auch von Jesus auch mal zurechtgewiesen wird und wo es Versagen gibt, einiges, was da läuft. Und gerade kurz vor dem Passafest, da gibt es ja dann einiges zu verarbeiten. Sicher gibt es viele Fragen. Und die haben wahrscheinlich viel bewegt in dieser Zeit. Ich kann mir das so gut vorstellen. Stellt euch einfach nochmal vor, diese furchtbare Trauer zwischen Karfreitag bis zur Auferstehung. diese Wahnsinnsverzweiflung, dass ihr Herr, die haben doch erwartet, jetzt wird er auf den Thron kommen, jetzt wird er das Königtum übernehmen und der wird elendiglich zusammengeschlagen, angespuckt und am Schluss am Kreuz hingerichtet. Das muss für sie so, das war so eine unvorstellbare Enttäuschung. Das muss man zuerst mal noch verdauen. Und auch trotzdem Jesus nachher auferstanden war und sie hatten große Freude, klar, aber trotzdem, da gibt es so viel zu verarbeiten, zu verdauen. Und ich vermute, Jesus lässt sie tagelang, vielleicht sogar wochenlang allein. Schwierig auszuhalten. Andererseits, es muss ja auch schön gewesen sein für Petrus und für seine Leute, die waren so lange weg. Sie waren ja schon einige Zeit vor dem Karfreitag waren sie in Jerusalem und in Betanien. Und das war wahrscheinlich jetzt inzwischen einige Wochen, dass sie Galiläa nicht mehr gesehen haben. Vielleicht sogar Monate, wir wissen das nicht ganz genau. Und nun, endlich wieder zu Hause. Das sind so, das habe ich letztes Jahr fotografiert von Kapernaum, die einige Ausgrabungen. Ja, damals hat es noch etwas schöner ausgesehen wahrscheinlich. Petrus kam nach Hause. Könnt ihr euch das vorstellen? Endlich wieder daheim. Sein Dorf, seine Heimat, sein Haus, seine Synagoge, das sind noch die Überreste hier, seine Lieben und sein See und sein Boot. Musste auch noch dort gewesen sein. Ja, das musste etwas Spezielles gewesen sein. Das Gefühl, wieder in alten Gefilden zu sein. Und in der ganzen Verarbeitungsphase der Geschichte ist das manchmal so wichtig. Ich merke das immer wieder. Ich bin ja mit 21 von zu Hause weg ins theologische Seminar, war dann manchmal noch zu Hause, aber meine Eltern waren schon nicht mehr im Haus, sondern mein Bruder wohnte in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und so dorthin zu kommen, wo man geboren ist, das kennt ihr, oder? Das ist immer, wenn man lange weg war, das ist immer irgendetwas Spezielles. Ein spezielles Gefühl in alten Gefilden. Ja, was soll man jetzt machen? Einfach warten. Einfach warten und nichts tun. Das ist fast nicht auszuhalten. Es gibt, glaube ich, fast nichts Schwierigeres als diese blöden Wartezeiten, wo man irgendwie einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, wenn man den Zug verpasst hat, oder dann ist es auch blöd. Aber das ist dann meistens nur eine Stunde oder vielleicht, wenn es ganz dumm geht, eine Übernachtung oder auf dem Flughafen. Das kann es auch mal geben. Aber hier, man weiß nicht wie lange, man weiß nicht was, wo, wann kommt Jesus, wo kommt der. Er hat nur gesagt, sie sollen warten. Und ich denke, es gibt Leute, die könnten ein Lied davon singen. So Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Und man weiß dann nicht, wie geht's weiter, was soll ich? Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten auszuhalten. Warum mutet uns das Jesus zu, solche Zeiten? Weil er genau weiß, dass in solchen Zeiten etwas in uns drin abgeht, was sehr wichtig ist. Es ist ja so bei der Kindererziehung, dass man heute möglichst verhindert, dass es den Kindern langweilig wird, oder? Immer irgendwie ist Action. Und was die Mütter ihre Kinder unterhalten, das ist ja gewaltig dabei. Ist genau die Langeweile eine der kreativsten Momente. Da kommen nämlich vielleicht auch dumme, aber manchmal auch gute Ideen. Und Jesus ist nicht wie die meisten unserer Mamas, sondern Jesus hat eine ganz andere Art, wie er seine Jünger erzieht, wie er mit uns umgeht. Er lässt uns oft diese langweiligen Zeiten erleben. Ich muss sagen, ich liebe sie nicht besonders. Aber offenbar weiß er, dass das für meine Entwicklung gut ist. Und wenn dann Jesus nicht erreichbar ist, dann ist es noch schwieriger. Das kenne ich auch, so Zeiten, wo es einfach so mühsam ist, ich weiß nicht, wie weiter und was läuft. Und irgendwie stimmt der Draht nicht. Dann ist es noch viel schlimmer. Der Draht zu Gott ist irgendwie wie unterbrochen. Und oftmals, wenn es einem ganz schlecht geht, wenn ich manchmal so depressive Phasen habe, ist das am schlimmsten. Dann ist sowieso in der depressiven Phase ist ja die Seele wie blind. Und dann ist man irgendwie auch nicht so offen oder so. Ja, man spürt dann irgendwie so wenig. Und gerade da brauchte man es doch. Das ist so schwer manchmal, das auszuhalten. Nun ja, also nichts tun, also für Petrus, das geht ja gar nicht. Petrus hat eine gute Idee natürlich, wie immer, oder? Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Klar, das ist das Beste, ich gehe fischen. Dann läuft wenigstens etwas, oder? Und die anderen sagen, ja, wir kommen auch mit. Und sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Und ich kann mir das einfach so vorstellen, wie das für Petrus gewesen sein musste. Wisst ihr, ich kann manchmal Petrus so gut nachfühlen. Ich habe meinen Beruf, handwerklichen Beruf verlassen und habe das Studium gemacht. Zum Glück konnte ich da zwischendurch noch etwas praktisch arbeiten, aber ich habe das sehr vermisst. Und wenn man einfach im Studium ist oder auch nachher in der Gemeinde, wisst ihr, das ist manchmal so schwierig, es ist so nichts berechenbar. Es ist so nichts machbar. Ja, ich kann da vorne predigen, das ist vielleicht schon machbar, aber ob das in den Herzen etwas bewirkt, das ist so nicht machbar. Und wenn ich dann wieder mal, letzte Woche habe ich da im Keller ein langes Kabel in die Leitungen eingelegt und wisst ihr, das ist alles. Und dann ein Loch gebohrt durch eine dicke Mauer, etwa so. Das ist was. Da kann man, wisst ihr, das kann man ausmessen und berechnen und das funktioniert einfach, weil gelernt ist gelernt. Und wenn dann einem noch, wenn man den Schalter drückt, noch ein Licht aufgeht, dann ist das noch viel, viel besser. Gelernt ist gelernt. Ich kann mir deshalb so gut vorstellen, wie es dem Petrus und seinen Kollegen ging. Wisst ihr, sein Boot, offenbar war es noch da. Und sie konnten einsteigen. Die Netze, vielleicht mussten sie zuerst etwas flicken, vielleicht waren sie etwas verdreckt, weiß doch nicht. Aber auf jeden Fall sitzen sie hier im Boot, vielleicht waren es auch mehrere Boote, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da in einem Boot Platz hatten. Wie das genau war, weiß ich nicht alle Details, aber auf jeden Fall waren sie da. Könnt ihr euch vorstellen, da der Petrus, wieder mit seinem Netz in der Hand, so richtig, hä? Wow, das musste ein Gefühl gewesen sein. Jetzt kann ich wieder mal was machen. Das kann ich. Da weiß ich, wie es geht. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist manchmal so schwierig. Da weiß man nie, was kommt. Und was wieder ist und ob man versagt oder ob es gut geht. Ja, das musste gewaltig gewesen sein. Und ich denke, gerade nach dieser schwierigen Zeit mit Karfreitag und der Trauerzeit und all dem Durcheinander im Zusammenhang mit der Auferstehung, das war ja zuerst unheimlich turbulent. Ja, Petrus hätte doch gerne mal etwas Bestätigung gehabt. Das ist für uns Männer ganz wichtig, oder? Dass wir etwas machen und dann funktioniert und dann klappt's. Wow, wunderbar. Petrus freut sich. Und ich kann mir so vorstellen, wie sie da im Boot sind und der Petrus nimmt mal zuerst das Netz, sind ja diese Wurfnetze, und er wirft es aus und dann gehen die Gewichte gehen so runter und wenn es Fische da hat, dann die flüchten ja aufwärts und dann sind sie im Netz und unten geht es zu und dann zieht er das Netz ein. Nichts, naja, beim ersten Mal klar, oder? Vielleicht kommt dann Jakobus und sagt, ach komm Petrus, du bist aus der Prüfung, ich probier's mal, oder? Wumm, und wieder und die ganze Nacht üben die armen Männer. Und was steht am Schluss? Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Nichts. Einfach nichts. Kein kleiner Schwanz geht in dieses Netz. Nichts. Das ist zu hart. Ich kann mir den Frust so gut vorstellen. Ich hatte in meiner ersten Gemeinde einen Schreiner, der hat die Bibelschule besucht, war auch ein paar Jahre weg und kam dann nach der Bibelschule wieder zurück ins Praktikum. Und wir hatten dort zwischen dem Saal und dem Raum, wo die Mütter mit ihren Kindern waren, da war es immer viel zu lärmig. Wenn die Kinder schrien, hörte man es im Saal und umgekehrt war es auch ein Problem. Und dann hat er dort eine schallschluckende Wand eingebaut. Das hatte er gelernt, er war ja Schreiner. Hat das ausgemessen, hat das vorgefertigt und ich war dabei, als er diese Wand aufstellte. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, die war so viel zu klein. Irgendwie hat er falsch gemessen. Ich konnte seinen Frust so gut verstehen. Und bei einer schallschluckenden Wand ist es eben wichtig, dass sie durchgehend ist. Sobald sie einen Spalt hat, hat die nur noch einen Teil ihrer Wirkung. Das war so ein brutaler Frust. Und ähnlich muss es hier Petrus gewesen sein, gegangen sein. Als es Tag wurde, sehen Sie, Jesus steht am Ufer, aber die Jünger erkannten ihn nicht. Ich weiß nicht, war es einfach zu dunkel oder hat Jesus doch ziemlich anders ausgesehen nach der Auferstehung? Auf jeden Fall ruft da jemand: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wörtlich etwas Zukost zum Brot. Kinder, naja, also, das ist ja eine Frechheit. Diesen erwachsenen Männern zu rufen: Kinder, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Und was muss Petrus sagen? Ich glaube, das war wie ein Bekenntnis. Das war wie ein Bekenntnis. Nein, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft. Es ist schon spannend, dass Jesus sie mit Kinder anspricht. Ein Stich in die Wunde. Er hätte so Bestätigung gebraucht. Und nun kommt so jemand, das ist doch, wenn man irgendetwas falsch gemacht hat, oder? Habt ihr auch schon erlebt. Und dann kommt so irgendeiner und sagt, so hat es nicht geklappt. Oh, da könnte man, oder? Ja, so muss es Petrus gegangen sein. Und hier sehen wir Jesus, er braucht zwar wenig Worte, aber die Worte, die er braucht, die sind so präzise. In der Bibel steht, dass Gottes Wort ist wie ein Schwert, das hineindringt in die Seele, und ich denke, das waren so Worte von Jesus, die die Seele von Petrus erreichten. Will jetzt Jesus Petrus fertig machen? Ganz sicher nicht, aber er will etwas bewegen und bewirken. Und dann geht's weiter. Jesus lässt es nicht bei diesem Frust, sondern er gibt ihnen eine neue Anweisung. Sie sollen das Netz zur rechten Seite des Bootes auswerfen. Übrigens, später steht, sie waren nur noch etwa 100 Meter vom Land entfernt. Also dort fängt man normalerweise ja keine Fische, sondern mehr weiter außen. Und da sagt jemand, der wahrscheinlich kein Fachmann ist, jetzt werft das Netz zur rechten Seite aus und ihr werdet finden. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Und das ist die Größe des Petrus. Er hätte sagen können, komm, kann irgendein Herr dahergelaufener kommen und sagen, werft das Netz aus. Ich weiß, wie das geht. Ich lasse mir da von niemandem etwas sagen. Nein, das ist eben Petrus. Er wagt es. Sie werfen das Netz aus und sie können es nicht mal einziehen. So extrem zappelt das in diesem Netz. Das muss gewaltig gewesen sein. Sie hatten eine solche Menge Fische gefangen. Das muss irgendwie so ausgesehen haben in diesem Netz. Und dann geht es weiter. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Jetzt merkt Johannes wieder schneller. Der hat Jesus auch nicht mit seinen Augen gesehen, aber der Johannes, der war ja am nächsten bei Jesus. Petrus war immer am intensivsten in der Schule. Aber Johannes war Jesus von den Jüngern am nächsten und der hat es wieder geschnallt. Das muss der Herr sein. Ich staune eigentlich, dass das Petrus nicht schon lange gemerkt hat. Aber wahrscheinlich war das für ihn auch wieder so ein Frust. Das merkt der andere wieder schneller. Aber Petrus muss der Schnellste sein. Er zieht schnell sein Obergewand, gürtet sich seine... Upsa. Ja, das ist jetzt perfekt. Gürtet sich schnell und geht dann ins Wasser und schwimmt an Land. Allerdings steht da, dass er dann nicht schneller war als die anderen, weil die waren nicht weit vom Ufer weg und sie kamen dann miteinander an Land. Okay, genau, was ist das hier? Sie hatten das Netz im Schlepptau. Hier steht, dass es nicht weit zum Ufer war. Und dann ist spannend, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da geht's weiter, da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Noch spannend, dass sie das noch gezählt haben, wie viele Fische es waren. Und nun kommt die Einladung. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Immer noch, auch am Kohlenfeuer, kennen sie ihn nicht. Und es muss eine ganz spezielle Zeit gewesen sein. Wenn sie ihn nicht mal wagen, ihn zu fragen, Herr, wer bist du? Was haben sie dann überhaupt gesprochen? Ich vermute überhaupt nichts. Ich vermute, das war ein sehr, sehr stilles Frühstück. Ein sehr, sehr stilles Frühstück. Eine Lektion mit ganz wenig Worten. Und ich staune. Jesus redet so oft so zu uns. Letztens im Zug habe ich es wieder beobachtet, eben, ich will ja nicht über die Mütter schimpfen, aber das hat mich wieder etwas genervt. Die Mutter wusste dem Kind etwas beibringen. Und die hat das, und das Kind wollte nicht, und die hat das fast hundertmal erklärt. Und hat auf das Kind eingeredet, und ich habe gedacht, zum Glück ist Jesus anders mit mir. Jesus rechnet nämlich damit, dass wir selber draufkommen. Er kaut uns nicht alles vor. Auch hier bei Petrus, das war eine sehr stille Lektion und Jesus weiß ganz genau, da dreht schon genug, da hat es genug Rädchen hier drin, die drehen da schon. Da muss Jesus überhaupt nichts erzählen. Ja, was denkt wohl Petrus in diesem Moment? Jetzt im Moment lege ich sehr viel in den Text hinein, weil das alles steht nicht so direkt hier oder steht nicht hier. Das ist jetzt meine Fantasie, verzeiht mir. Ich glaube, Petrus hat eine Art wie ein Déjà-vu, musste das sein. Eine Wiederholung. Jesus lehrt uns sehr oft durch Wiederholung. Wo hat Petrus so etwas schon einmal erlebt? Wie? Bei der Berufung. Hier ein schönes Bild davon, wo Petrus genau gleich eine Nacht erlebt hatte ohne Fang. Frust. Dann hat Jesus gesagt, darf ich in dein Boot steigen und predigen? Und Petrus hat gesagt, ja okay, er war da noch am Netze waschen. Und dann nach der Predigt sagt Jesus, jetzt fahr hinaus und wirf das Netz aus. Und er hat einen riesigen Fang gemacht. Und wie hat Petrus reagiert? Mit Begeisterung. Nein, er fiel vor Jesus nieder und sagte, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir weg. Da hat Petrus etwas gespürt von dieser Heiligkeit dieses Jesus, der hätte ja begeistert sein können. Wow, das rendiert, jetzt musst du immer mitkommen. Oder? Das ist gut fürs Geschäft. Nein, Jesus geht es nicht ums Geschäft, sondern Petrus hat etwas gespürt. Das ist ein heiliger Gott und vor dem bin ich ein Sünder. Und ich finde es spannend, dass hier Jesus ohne große Worte noch einmal mit Petrus die gleiche Lektion durchgeht. Es steht hier bei der Berufung, als Simon Petrus das sah, eben diesen Fang, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Ich bin überzeugt, dass im Kopf des Petrus alles noch einmal durchlief. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Ich denke, Jesus hätte jetzt eine große Moralpredigt halten können. Aber ich denke, die Moralpredigt, die ist bei Petrus selber im Kopf gelaufen. Was hätte Jesus sagen können? Jesus hätte sagen können, Petrus, was machst du da? Das ist jetzt nicht mehr dein Job. Was machst du da, dass du fischen gehst? Ich habe dir doch einen neuen Beruf gegeben. Warum hältst du es nicht aus, einfach etwas zu warten? Warum kannst du nicht auf mich warten? Oh, da hätte er viel sagen können. Er hätte sagen können, in meinem Dienst bestimme ich, wann und wo gefischt wird. Und dann ist noch etwas Spannendes. Petrus hat gemerkt, es war nicht sein Fang, es war nicht sein Können. Sondern da, wo Jesus einen Auftrag gibt, da kommt's gut. Ein Riesenfang, die Netze halten. Wenn du tust, was ich sage, dann kommt's gut. Johannes 15 hat Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht oder fängt viele Fische von mir an. Aber ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr gar nichts tun. Und dann noch etwas Spannendes. Als sie das Kohlenfeuer sahen, ich lasse es mal noch. Was sahen sie dort auf dem Kohlenfeuer? Ja, jetzt kommt. Da waren schon Fische drauf im Fall. Was heißt das? Jesus ist nicht auf die Fische von Petrus angewiesen. Er ist nicht darauf angewiesen. Er hat schon Fische. Keine Ahnung, wie er die gefangen hat, das wissen wir nicht. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, er hat da seine Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall war das ganz eine wichtige Lektion. Petrus, du hast jetzt so einen großen Fang, aber ich bin nicht darauf angewiesen. Das war die Botschaft. Alles ohne Worte. Aber es war eine ganz starke Botschaft. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst sind. Ist Jesus angewiesen? Wenn ich nicht mehr Pastor der FEG Ilanz wäre, wäre das der Weltuntergang? Ach meine Güte, nein. Jesus ist nicht auf mich angewiesen. Könnte ich dann sagen, ja gut, dann höre ich auf, es kommt auf mich ja nicht drauf an. Könnte man auch sagen, oder? Auf mich kommt's, das sind so die Bescheidenen. Die sagen, auf mich kommt's überhaupt nicht darauf an. Ob ich jetzt Plakate aufhänge oder Flyer verteile, das kommt nicht drauf an. Ich bin sowieso, nein. Aber was sagt Jesus? Jesus sagte, da hat er geredet. Wieso ist jetzt das ausgefallen? Das checke ich jetzt auch nicht ganz. Naja, irgendwie ist da, vielleicht bin ich da auf eine falsche Taste gekommen. Nein, mach nichts. Jesus sagt, bringt jetzt von euren Fischen auch. Er sagt nicht, eure Fische, die könnt ihr behalten, ich möchte das nicht. Ich kann mit euren Fischen nichts anfangen, die ich fange, sind besser. Sondern Jesus hatte schon Fische, ja. Aber er sagte, bringt jetzt auch ein paar von euren Fischen her, die kann ich auch gebrauchen. Das war das Wunder. Trotzdem soll er davon bringen. Ich denke, als sie da an dem Kohlenfeuer standen oder saßen, da ist viel durch den Kopf gegangen. Noch etwas ganz Wichtiges, aber das wollen wir nächsten Sonntag anschauen. Die ganze Lektion, die dann noch weiter geht. Etwas Spannendes möchte ich als Schluss noch sagen. Sie haben Jesus nicht erkannt und sie mussten auf ihn warten. Und es war manchmal schwierig mit der Kommunikation. Ich glaube, Jesus hat sie vorbereitet, dass jetzt eine ganz neue Beziehung kommen wird. Auffahrt stand ja kurz bevor und dann Pfingsten. Und Jesus war noch da auf dieser Welt, aber er war nicht verfügbar. Er war nicht immer da. Und ich denke, das war so ein Punkt, den Jesus einfach so, der für ihn ganz wichtig war. Jetzt gibt es eine neue Beziehung. Jetzt wird alles anders werden. Er war da. Er hat ja das Brot und die Fische geteilt, hat ihnen das Frühstück so mitgegeben. Und die haben das schon gemerkt. Aber es fängt jetzt etwas Neues an. Also zusammenfassend, Jesus geht auch mit uns so. Manchmal gibt es langweilige Wartezeiten. Und die sind nicht sinnlos. Die scheinen nur sinnlos. In diesen Wartezeiten, da wächst etwas in uns drin. Ich denke, dass die Bäume, die im Winter so abgestorben aussehen, wahrscheinlich wachsen die Wurzeln weiter. Da passiert schon etwas. Es ist eben wichtig. Auch die Brachzeiten sind wichtig. Und Jesus redet zu uns nicht immer so, dass er uns gleich immer alles sagt, sondern häufig redet Jesus mit anderen, mit Schweigen, mit Erlebnissen. Und er traut uns zu, dass wir selber schlau genug sind, dass wir drauf kommen. Das ist eine wunderbare Erziehung, weil er uns eben ernst nimmt. Amen. Ja, ich danke dir, Jesus, für diese wunderbare Geschichte. Wie du mit deinen Jüngern umgegangen bist, wie du sie Dinge erleben ließest, wo ihnen Erinnerungen aufkamen, wo sie merkten, ja, was jetzt wichtig ist. Danke, dass du auch mit uns einen Weg gehst. Danke, dass